Naja, wie Sie schon gesagt haben, dafür müsste man eben dieses sogenannte Recht des Stärkeren heranziehen. Das ist übrigens ein Konzept mit einer schon ziemlich langen Geschichte. Das taucht zum ersten Mal auf bei dem alten Platon in einem Dialog, wo Platon einen gewissen Kallikles auftreten lässt mit der These, dass es dem Stärkeren grundsätzlich mal zustehe, über den Schwachen zu herrschen. Und das wird interessanterweise begründet mit dem Hinweis auf die Natur, weil er sagt, naja, in der Natur sehen wir ja auch, da herrschen die starken Tiere über die Schwachen, was dann übrigens wieder ein Gedanke ist, der den Darwinismus des 19. Jahrhunderts auf eigentümliche Weise vorwegnimmt. Jedenfalls wird die Herrschaft der Starken über die Schwachen damit begründet, dass die natürliche Ordnung der Dinge das so vorsieht und die wird dann eben in den Verkehr der Menschen übertragen. Ja, und der sagt dann, menschliche Gesetzgebung, das ist im Gegenteil eben wieder natürlich, eigentlich eine Erfindung der Schwachen, um die Starken zu domestizieren. Das sind so Gedanken, die dann in der neueren Zeit von dem Friedrich Nietzsche wieder zu neuem Leben erweckt worden sind. Und ganz interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das dann noch radikalisiert durch eine Autorin namens Ayn Rand, die heute für die Trumpisten, also diese MAGA-Leute in den USA, die wichtigste Impulsgeberin ist.
Es mag ja sein, dass in der Natur der Löwe das Recht hat, Gazellen zu fressen oder sich das jedenfalls nimmt, aber für uns fühlt es sich ja trotzdem nicht richtig an, daraus nun ein Recht des Stärkeren im zwischenstaatlichen oder zwischenmenschlichen Verkehr herzuleiten. Was kann man diesem Konzept aus philosophischer Sicht entgegenhalten?
Eine ganze Menge. Also man kann eigentlich die gesamte Geschichte der Rechtsphilosophie in Europa als das Projekt deuten, eben dieses Recht des Stärkeren zurückzuweisen. Und eine Argumentationslinie finden wir eben schon bei den Griechen, bei Platon, der dann dem Sokrates in dem erwähnten Text eben eine Argumentation in den Mund legt, von der ich glaube, dass sie auch immer noch einiges für sich hat. Ja, der stimmt zunächst mal diesem gerade erwähnten Kallikles darin zu, dass Rechtsprinzipien tatsächlich aus der Natur legitimiert werden können und vielleicht auch legitimiert werden müssen. Nur hat Sokrates ein völlig anderes Verständnis von Natur. Also für den ist die Natur eben anders als für sein Gegenüber oder auch für Darwin dann in der Neuzeit nicht irgendwie so ein Kampfplatz, auf dem sich der Stärkere gegen den Schwächeren durchsetzen kann und auch durchsetzen muss. Sondern Natur, das ist, wir würden heute vielleicht sagen, so ein komplexes, interaktives System, dessen Gelingen immer daran hängt, dass alle Beteiligten miteinander kommunizieren, dass sie sich irgendwie verständigen und einigen, ja. Und daraus kann man dann eben eine Rechtsauffassung herleiten, die sagt, naturgemäß, natürlich ist eine Rechtsordnung nur dann, wenn sie eben diese friedliche Interaktion innerhalb und zwischen den Staaten möglich macht.
Aber passt so eine Argumentation noch in die heutige Zeit? Also ich habe jedenfalls nicht mitbekommen, dass in der Debatte über die Rechtmäßigkeit des Angriffs auf Venezuela irgendjemand die Natur als Legitimationsgrundlage bemüht hätte.
Das sind ja auch nicht die Philosophen, die da diskutieren, aber das stimmt schon. Das liegt natürlich vor allen Dingen daran, dass wir heute nicht mehr unter dem Einfluss des griechischen Denkens stehen, sondern unter einem ganz anderen geistigen Einfluss, nämlich dem des Christentums. Und da haben wir ja die Idee eines allmächtigen Gottes, also eines Potentaten, der den Menschen Gebote gibt, an die sie sich dann zu halten haben. Und das ist so eine theologische Konstruktion, die dann für die neuzeitliche Staatstheorie eigentlich die Blaupause abgegeben hat. Jetzt werden plötzlich solche Begriffe wie Souveränität und Macht von zentraler Bedeutung. Und auf dem Boden kann dann der sogenannte Rechtspositivismus entstehen, der sagt, Recht ist immer nur durch die Macht legitimiert, die es setzt. Und dann ist eigentlich nur die Frage, wer ist diese Macht, wer hat diese Macht, wer sollte diese Macht haben? Sind es die Bürger eines Gemeinwesens oder ist es derjenige, der eben über militärische und ökonomische Machtmittel verfügt? Die Antwort 1, die führt zur Demokratie und dann haben wir eben die Idee, Recht entsteht durch Übereinkunft. Antwort 2 führt zur Autokratie und eben auch dann einer hemmungslosen Gewaltanwendung. Und ich fürchte, die Amerikaner haben sich jetzt für Antwort 2 entschieden. Das heißt dann eben weg mit dem Völkerrecht. Solange uns keiner aufhalten kann, nehmen wir uns das, was wir wollen. Und klar ist, die Chinesen werden dem Beispiel folgen und die Russen werden es weiterhin wenigstens versuchen.
Und wir in Europa, wir versuchen noch Antwort 1, also das Völkerrecht irgendwie hochzuhalten. Aber das wird uns ja inzwischen oft als Zeichen der Schwäche ausgelegt. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, die USA von Grönland abzuhalten, da wird die Kritik noch zunehmen. Können Sie mir denn einen Grund nennen, warum wir nicht auch zum Recht des Stärkeren übergehen sollten?
Es ist wirklich schwierig, aber ich glaube, da kann uns tatsächlich noch mal der alte Platon ein Stückchen helfen, denn wir müssen uns ja irgendwie fragen, worum geht's uns eigentlich? Ja, was wollen wir eigentlich als Menschen, auch als eine Gesellschaft? Platons Antwort war, der Mensch ist eigentlich ein Wesen, dem es darum geht, lebendig zu sein. Und Lebendigkeit, das heißt, wir brauchen einfach eine freie Entfaltung des Lebens in der Interaktion mit anderen. Das ist mir ganz wichtig, denn niemand von uns kann ja sein Leben alleine meistern. Auch kein Staat kann sein Leben alleine meistern. Das heißt also, um wirklich lebendig zu sein, braucht es politische Räume, die das zulassen. Aber wo das Recht des Stärkeren gilt, da wird es eben genau das nicht geben. Denn autokratische Macht, die basiert halt immer unweigerlich auf der Unterdrückung von Freiheit und Lebendigkeit, weil beides eben irgendwie subversive und unkontrollierbare Faktoren sind. Deswegen muss man das eliminieren und deswegen versuchen die Autokraten auch den Menschen immer weiszumachen, das Leben erfüllt sich darin, dass man irgendwie so als Zahnrad in der großen Machterhaltungsmaschine der Mächtigen funktioniert oder dann hemmungslos konsumiert und all sowas. Also all genau das, was so diese ganzen Tech-Bros in den USA, was die Rechtspopulisten hier bei uns und die Autokraten sich wünschen. Ja, und wenn wir dem eben nichts entgegensetzen, dann wird ein menschenwürdiges Leben immer schwerer bis unmöglich. Deswegen glaube ich eben, wer wirklich Humanität und Lebendigkeit fördern möchte, hat eigentlich gar keine andere Wahl, als sich für ein einiges und freies Europa einzusetzen, das eben seine Stärke nicht aus der Gewaltanwendung oder ökonomischer Macht gewinnt, sondern daraus, dass man wirklich der Wahrheit des Menschseins, also der Realität des Lebens genügt.